da ja auch zum Sinnbild des Brot als das Grundnahrungsmittel für unser Leben. Und das, was uns Leben gibt, und es wird noch weiter überhöht, nämlich sogar das ewige Leben. Wer von diesem Brot isst, den wird in Ewigkeit nicht mehr hungern. Und wer von dem Wasser trinkt oder vom Kelch trinkt, beides war auch in dem Lied drin, das Wasser des Lebens oder den Kelch, wer davon trinkt, den wird nimmermehr dürsten. Also Jesus als die Gabe, die uns satt macht, den Lebenshunger stillt, ein für alle Mal. Und er redet so über das Brot, über das Lebensbrot, und dann das Kapitel oder der Abschnitt, Jesus redet über das Brot des Lebens, Jesus selbst ist das wahre Brot des Lebens. Da identifiziert er sich, seine Person, mit diesem Himmelsbrot, mit diesem Lebensbrot. Aber dann setzt er noch eins drauf. Und das war dann für viele zu viel des Guten. Da heißt es dann, dass sich viele abkehrten, als sie das hörten. Diese Rede war ihnen zu hart. Das konnten sie oder wollten sie nicht glauben. Dann hat Jesus nämlich gesagt, wer nicht von diesem Brot isst und von diesem Kelch trinkt oder von diesem Blut trinkt, der kann nicht bei mir sein. Und er hat das übertragen auf seinen Leib. Auf sein Leib und sein Blut. Da haben die Menschen gesagt, wie kann das sein, dass wir sein Blut trinken und seinen Leib essen? Und Jesus sagt da, wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt. Ich lebe durch den Vater. Genauso werden alle, die mich essen, durch mich leben. Das ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Vorfahren gegessen haben. Also gerade die Vorfahren in der Wüste des Manna. Sie sind trotzdem gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das sagte Jesus, als er in Kapernaum vor der jüdischen Versammlung lehrte. Nachdem sie diese Rede gehört hatten, sagten viele Jünger von Jesus, das war eine unerträgliche Rede, wer kann ihm noch nachfolgen und zuhören? Und dann waren es viele, die sich von ihm abgewandt haben. Und das ist ja auch so ein Vorwurf, ja, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern oder ganz, ganz früher bei den Urchristen war das so eine Geheimdisziplin, da waren nicht alle zugelassen, nur die Getauften, nur die engsten Gemeindeglieder, ja, dass wir da vom Leib Christi, ja, essen, vom Blut Christi, ja, auch trinken, das ist natürlich im übertragenen Sinne verstanden. Aber wir dürfen in diesen Gaben wirklich die Person Jesus sehen, die sich uns gibt, an der wir teilhaben dürfen. In der katholischen Kirche, da ist es so, da wird ja die Wandlung, da werden die Wandlungsworte gesprochen. Das ist die Stelle, wo dann diese Glöckchen geläutet werden, geklingelt werden. Und dann die Wandlungsworte, die Einsetzungsworte, da wird tatsächlich geglaubt, dass sich jetzt die Elemente wandeln in Leib und Blut Christi. Luther hat gesagt, nee, also dieses Verständnis, dem kann er nicht nachfolgen. Das wäre vielleicht so ähnlich, wie es Jesus gesagt hat, also wenn da welche dabei waren, also das können wir so in dem Sinne ja auch gar nicht schmecken. Und also wir wissen doch, das ist Brot und in dem Fall Traubensaft. Die Reformatoren haben dann gesagt, wenn wir Abendmahl feiern, dann verwandelt sich das nicht, aber Christus ist wirklich präsent. Er ist da, wenn wir Brot und Wein untereinander teilen, wenn wir an ihn glauben und seine Ankunft erwarten, wie die treuen Diener, dann könnt ihr damit rechnen. Christus ist real, also wirklich leibhaftig da. Das war die Realpräsenz, wenn wir Abendmahl feiern. Und daran glaube ich, dass das bis heute so ist. Christus ist unter uns. Und die Reformatoren, also Zwingli, Calvi, die haben gesagt, nein, das ist nur ein Zeichen. Wein und Brot sind ein Zeichen dafür, dass Jesus für uns sein Leben gegeben hat, dass wir an ihn glauben und wenn wir mit ihm sterben, wenn wir unser Leben mit ihm verlieren, dann auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sind. Also es ist zeichenhaft. Zeichenhaft, Luther, real präsent und in der katholischen Tradition, in der katholischen Theologie tatsächlich die Wandlung der Elemente. Deshalb wird auch, wenn was übrig bleibt, vor allem von den Hostien, das kommt dann in das kleine Kästchen, in das Tabernakel rein, bleibt verschlossen und die Christen, die wissen dann, hier ist das gewandelte Brot, hier ist also der Leib Christi, er ist also wirklich unter uns. Und deshalb sind die katholischen Kirchen auch oft geöffnet und nicht geschlossen, weil der katholische Gläubige weiß, wenn ich in die Kirche gehe und da bete zu jeder Tageszeit, abends werden sie dann auch zugeschlossen, aber wenn ich da hingehe, dann bin ich in der Gegenwart Gottes. Dann ist er da, Tabernakel, dieses gewandelten Elemente. Und bei uns in der Gemeinschaft und in der Kirche, da braucht man zwei oder drei, die sich in seinem Namen versammelt sind. Und dann bin ich mitten unter ihnen. Also wenn die Gemeinde zusammenkommt, dann ist Christus unter uns real da. Deshalb auch noch das ewige Licht, was dann brennt in der katholischen Kirche, auch so ein Zeichen. Da brennt das ewige Licht, da ist das Leben da, Christus ist da. Also ganz unterschiedliche Auffassungen, wie wir das Brot und den Wein verstehen. Und selbst Jesus hat sich da keine Freunde mitgemacht, wo er also so konkret sagt, ihr müsst Anteil an mir haben, Anteil an meinem Leben und so eng, dass ihr mich in euch aufnehmt. Und das war dann doch vielen zu verbunden, zu sehr. Er war in ihren Augen ein Lehrer, deshalb sind sie ihm auch nachgefolgt, ein Rabbi in der jüdischen Tradition, ganz wichtig. Ein Rabbi hat gelehrt, der hat Schüler um sich gesammelt, die sind ihm nachgefolgt. Er ist umhergezogen als Wanderprediger, aber irgendwann waren die Schüler auch so klug, dass sie gesagt haben, jetzt weiß ich alles, jetzt kann ich auch wieder meine eigenen Wege gehen oder haben gesagt, jetzt reicht, jetzt bin ich lang genug in die Lehre gegangen. Aber Jesus ist mehr als ein Rabbi. Er sagt nicht nur, was ich lehre, sondern auch an mir selber sollt ihr Anteil haben. Und in der Hauptgeschichte, in diesem sechsten Kapitel, das ist natürlich die Speisung dieser vielen, vielen Menschen. Manche sagen, da wurden nur die Männer mitgezählt, also 5000 Männer, die versorgt wurden und dann die Frauen und dann noch die vielen Kinder mit dabei. Also eine unübersehbare Masse, die jetzt sich da gelagert hat auf der grünen Wiese, wie in Woodstock. Also da ist alles aus dem Ruder gelaufen, da sind viel zu viele gekommen, die da waren. Und jetzt, ähnlich wie auch dort, war die Versorgung katastrophal. Also das war ganz schlecht alles organisiert. Niemand hat mit so vielen gerechnet. Und Jesus, er hat es genutzt. Er war auf der Wiese, hat gelehrt. Die Menschen haben ihm zugehört. Aber jetzt war es Abend geworden. Und jetzt hat Jesus gesagt, Mensch, toll, die sind mir alle gefolgt, um satt zu werden an der Seele. Die Seele hat Nahrung bekommen, Grundnahrung. Er hat von Gott erzählt. Er hat erzählt, wie das Leben gelingt, was ihnen anvertraut wurde und wie sie das einsetzen dürfen. Übrigens, ich glaube, das Größte, was uns anvertraut wurde, ist tatsächlich der Glaube. Dass wir an Jesus, an Gott glauben können, das ist ein Geschenk. Das hat der Heilige Geist gewirkt. Und eine Gabe, ein Talent, das erarbeite ich mir nicht. Bei Musik, da habe ich das Talent, ein bisschen Übung sollte auch dazu kommen, aber entweder ich bin grundsätzlich mal begabt oder weniger begabt und wenn ich so ein Talent habe, wurde mir das in die Wiege gelegt, geschenkt und jetzt, darf ich damit umgehen. Und so ist es auch bei Jesus, die Seele, die kriegt Nahrung, er zeigt ihnen auf, was sie für Talente haben und wie sie sich einsetzen dürfen für Gott. Und jetzt haben die Jünger gedacht, prima, jetzt haben die genug gehört, jetzt haben sie ihr Predigt gehabt, also nicht so wie der Gänserich, der da schnattert, aber wirklich fundiert haben sie jetzt ihre Ansprache und jetzt könnten die doch langsam wieder heimgehen. Aber Jesus, der sagt, nee, die sind jetzt schon mal da, jetzt haben die zugehört und jetzt sollen die auch etwas zu essen bekommen. Also, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das stimmt, aber für den Leib haben sie, also für die Seele haben sie jetzt viel bekommen, aber jetzt sollen sie auch noch richtig ein richtiges Vesper bekommen, also die sollen jetzt noch was zu essen bekommen. Und es war ja auch das Passafest, es war kurz vor dem Passafest, vielleicht auch doch, das ist nochmal eine Anspielung von ihm, schau doch beim Passafest, da war doch auch das ganze Volk und die sind satt geworden und die sind gestärkt geworden für den Auszug in die Freiheit. Ein großes Fest und das wollte Jesus jetzt auch, ja, hier mit den Menschen feiern. Und Jesus blickt auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. Also die sind nicht weggegangen, sondern die sind da geblieben, die sind sogar gekommen. Und Jesus hat dann schon gewusst, ja, die haben jetzt Hunger. Und jetzt eine kleine Fangfrage an den Philippus. Da sagt er, wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Er hat sich schon so seine Gedanken gemacht gehabt, aber manchmal stellt man als Lehrer vor allem so eine Frage an die Schüler. Und der Philippus, der hat sich jetzt den Kopf zerbrochen. Ja, jetzt fragt er mich das, wo können wir so viel Brot kaufen? Jesus sagte das aber nur, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. Philippus aber antwortete ihm, und da hat er jetzt angefangen zu rechnen. Wie viele Leute sind das? Man kann ja das so grob überschlagen. Und dann hat er gesagt, nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reichen aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte, Herr, hier ist ein kleines Kind. Also der eine, der hat drauf geschaut, ja, wie viel Geld können wir schnell zusammenbringen, dann vielleicht auch noch, wo können wir jetzt so viel Brot noch einkaufen, die umliegenden Backstuben, ob die das jetzt noch schaffen, diesen Großauftrag. Der eine schaut, was bräuchten wir eigentlich und was haben wir alles nicht. Und der andere, der sieht ein kleines Kind. Dieses kleine Kind, es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Das wurde diesem Kind anvertraut. Man sagt immer so wenig für so viele Menschen. Natürlich, aber ich glaube, das kleine Kind mit 5 Broten und 2 Fische, also ich glaube, das war gute Ration, gute Versorgung von der Mutter, die das dem mitgegeben hat für diesen Tag. Also gar nicht so wenig. Aber jetzt steht das kleine Kind da. Ich weiß nicht, ist das dann da irgendwie, hat es mitbekommen oder haben die vielleicht eine Umfrage gemacht, wir hatten was dabei, jetzt packt mal aus, was ihr da habt. Und was macht man in so einer Situation, wenn man da sich ein Vesper eingepackt hat und man sieht, so viele andere sind auch noch da, die haben sich jetzt nichts eingepackt. Gell, das ist immer so beim Grillen, wenn man sagt, ja, das Grillgut, bringt ihr das selber mit, fürs Feuer wird gesorgt. Ja, wenn ich da jetzt meine Schnitzel auspacke und sehe, oh, der hat nur so ein armes Würstchen dabei. Ha, bringt man nicht so übers Herz, oder man sagt, naja, ich teile es halt, gell, habe schon genug Steaks gegessen, also auf das halbe, mehr oder weniger, kommt es auch nicht an. Und so ähnlich haben die es auch gemacht, die haben gesagt, Mensch, ich bin da jetzt mal vorsichtig und packe da mal noch nichts aus, also so viele Leute überall, die haben alle so einen großen Hunger, und das kleine Kind, das scheint da gar nicht nachgedacht zu haben, das hat halt mal gesagt, Mensch, ich habe das dabei. 5 Gerstenbrote, 2 Fische, also Gerstenbrote, das waren sicherlich diese schmalen Fladenbrote. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Das hat jetzt also auch der Andreas gesehen. Da ist zwar ein bisschen was da, aber das reicht doch nicht. Und Jesus erwidert, ganz gelassen, macht eine Ansage, sorgt dafür, dass die Menschen sich niederlassen. Der Ort war dicht mit Gras bewachsen, sie ließen sich nieder, es waren ungefähr 5000 Männer. Also da konnte man sich gut hinsetzen, bequem hinsetzen, wie wenn man ein Picknick macht, wenn die erst mal sitzen, gell, dann ist ja auch so, wenn man irgendwo eingeladen ist und man sitzt erst mal, dann denkt man, ha ja, der wird sich ja schon Gedanken gemacht haben und da steigt die Erwartungshaltung nochmal zusätzlich und die Panik bei den Jüngern, die ist wahrscheinlich noch weiter gestiegen, jetzt sitzen die auch noch da, kann man sie ja nicht so einfach wegschicken. Und was macht jetzt dieser Jesus? Jesus nahm das Brot und er sprach das Dankgebet und verteilte sie an die Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den Fischen. Er spricht das Dankgebet. Gott, also Jesus dankt Gott für das, was da ist. Und es war ja in der Situation wirklich wenig. Wenn der kleine Junge das für sich als Vesper gegessen hätte, dann hätte man da gut danken können. Naja, da wäre er gut satt geworden. Aber Jesus, er dankt für das, was da ist, in Anbetracht dieser großen Menschenmasse, die jetzt schon mal da sitzt und die jetzt auch satt werden will. Und das hat Jesus ja auch vor, dass die satt werden an Leib und Seele. Und ich habe mir überlegt, ja, wo ist so diese zentrale Stelle, wo Jesus sagt, das reicht für alle. Und ich denke, das ist dieses Dankgebet, das er spricht. Er dankt er Gott dafür, für das, was da ist. Und das möchte ich jetzt übertragen auf unseren Wochenspruch da, die Talente, was uns anvertraut ist, was wir einbringen sollen und einbringen dürfen. Da kann es mir ja auch Angst und Bange werden. Und ich kann sagen, Mensch, ich jetzt als Jungscharleiter oder in der Kinderstunde, was kann denn ich da den mir anvertrauten, was kann ich da weitergeben? Oder ich als Gemeinschaftsleiter soll da verantwortlich sein für eine ganze Gemeinschaft oder als Predikant oder als Pfarrer, Mensch, Sonntag für Sonntag, sollst du da was weitergeben? Und dir selber geht es ja auch nicht immer gut. Du hast auch manchmal Hunger, also geistlichen Hunger, dass du wieder was Neues für dich haben möchtest. Satt wirst an der Seele, dass du auch weitergeben kannst. Wir können ja nur was weitergeben, wenn ich auch selber davon satt geworden bin und jetzt was, ja, gerne weitergeben kann, was anderen auch schmackhaft machen kann. Und so ist es, dass Jesus auf das blickt, was da ist, dafür dankt. Und wenn es auch wenig ist, wenn es auch wenig Talente sind, wenn es wenig Gaben sind oder wenn wir meinen, es ist wenig. Und dann, nachdem er gedankt hat, in großem Vertrauen, in großem, ja, Gottvertrauen, fängt er dann an auszuteilen. Und da ist wohl dieses Speisungswunder geschehen, dass die ausgeteilt haben und sie sind satt geworden. Davor eine Seele satt geworden und jetzt auch noch am Leib satt geworden. Und dann zeigt sich Jesus als einer, der auch ganz gut schwäbisch sein kann. Dann sagt er nämlich, sammelt jetzt mal ein, was übrig geblieben ist. Also nicht in dem Sinne, oh, wir haben so viel Überfluss, ach, brauchen wir alles gar nicht, lass liegen, Gott kann doch morgen wieder so ein Wunder tun, wir werden wieder satt. Nein, sondern die sollen jetzt einsammeln, damit sie mal sehen, wie es gereicht hat. So wie bei der schwäbischen Hausfrau, die denkt, es reicht hinten und vorne nicht und dann wird so viel aufgefahren, gell, dass man dann am Ende auch den Leuten noch was mit heim gibt, gell, damit man die ganze Woche nicht noch vom Kartoffelsalat oder vom Kuchen essen muss. Das ist ja schön, wenn was übrig bleibt. Es ist auch toll, wenn man was mitbekommt. Auch ich als Pfarrer, gell, ich freue mich da immer, wenn es da bei Geburtstagsbesuche noch was mitgibt. Das ist ja auch was Schönes. Also das darf man nicht gering achten. Und so ist es auch bei Jesus. Aber er tut es vielleicht auch ein bisschen, dass die jetzt mal endlich kapieren, was da sich jetzt ereignet hat in diesem Speisungswunder. Denn es bleiben, sage und schreibe, 12 übervoll gefüllte Körbe, die bleiben übrig mit Stücken vom Essen. 12 Körbe. 12 ist immer so eine Zahl. Es gibt die 12 Stämme Israels. Und Jesus hat es ja wirklich mit den Juden zu tun. Er spricht ja zu seinem Volk. Das war heute Morgen auch schon das Thema, gell? Wenn man vom Judentum herkommt, wie der Paulus, dann halte ich mich doch an die Speisevorschriften. Ich würde da nie Schweinefleisch essen, wenn ich das mein Leben lang nicht getan habe. Und warum soll ich das jetzt anfangen zu essen? Oder warum soll ich mich nicht mehr an die Reinheitsvorschriften, an die Gebote der Tora, an das Sabbatgebot halten? Das war der Konflikt. Mit Jesus sagt er, müsst ihr euch da nicht mehr dran halten. Ich habe die Heiden im Blick, sagt Paulus, denen muss ich das nicht auferlegen, dass die Dinge machen, die das gar nicht in ihrer Kultur, in ihrem Glauben verwurzelt ist. Und so ist Paulus da sehr frei und kann das den anderen zugestehen. Und so ist es auch hier, dass diese 12 Stämme, also Jesus wendet sich an sein jüdisches Volk und das bedeutet, für jeden Stamm bleibt ein voller Korb übrig. Das heißt also, ganz Israel wird satt werden, wird überreich satt werden und muss nicht darben, muss nicht hungern. Und er, Jesus, kann ganz Israel ja damit versorgen, oder besser gesagt, sein Vater kann es, der die Menschen satt macht an Leib und Seele. Also aus dem Mangel, da wird Überfluss. Und das ist ein, ja, das Wirken von Jesus, weil er dafür dankt, was da ist. Und auch bei uns kann aus Mangel Überfluss werden, wenn wir dafür danken, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und wenn wir dann entdecken dürfen, Mensch, das reicht ja aus, Mensch, da werden andere davon satt, davon darf ich weitergeben. Es gibt auch bei den aufgeklärten Theologen war das so, das sind schon ein paar Jahrhunderte her, wo die Aufklärer am Zug waren. Und die haben ja versucht, für jedes Wunder auch eine Erklärung zu finden, eine natürliche oder vernünftige Erklärung. Das war dann Aufklären, die alles vom Verstand her betrachtet haben. Für die war das wichtig. Und die haben dann gesagt, ja, Jesus, es war so, dass er so ein Vertrauen und so eine Atmosphäre schaffen konnte, vielleicht auch dann mit dem Kind, das da war, hat gesagt, schaut euch dieses Kind an, ja, was hast denn du alles dabei, was hat denn dir deine Mutter mitgegeben, so viel ist das ja toll, und was haben die anderen mitgebracht, habt ihr auch noch was mitgebracht? Und dass so die Leute begonnen haben, also ihr Vesper, was sie ans Proviant dabei hatten, dass sie das ausgepackt haben, und dass dann plötzlich nicht mehr der Neid im Vordergrund steht, ich muss das verbergen, verdecken, was ich habe, sondern dann stand es im Vordergrund, Mensch, ich habe doch was, ich kann das auch mal rausholen. Und dann haben die gemerkt, es reicht für alle. Ob das bei dem Wunder so war, das will ich jetzt nicht beurteilen. Jesus kann Wunder tun, aber er kann auch Mut machen, dass wir bereit werden, miteinander zu teilen, dass wir mal auspacken, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Wie viel Zeit verbringe ich vielleicht vom Computer? Ah, da kann ich auch viel arbeiten, kann ich viele Mails schreiben, Termine ausmachen. Aber man kann auch andere Dinge am Computer machen. Also wie viel Zeit habe ich? Was ist mir wichtig? Was kann ich einbringen an Zeit, wurde gerne an Gaben, an Talenten? Und wenn wir das mal alle auspacken würden, dann würde so viel zusammenkommen, dass wahrscheinlich eine Gemeinschaftsstunde gar nicht ausreichen würde. Da müssen wir dann jeden Sonntag eine machen, damit jeder sich einbringen kann. Und ich finde es toll, dass hier in der Gemeinschaft so viele sind, die auch sagen, ich halte Stund und ich gebe das weiter, was ich empfangen habe und teile da mit anderen. Ich weiß nicht, gibt es noch andere Gemeinschaftsstunden? Die Silminger, die hin auch Leute, aber an den Bernhauser, APs, ja, die haben schon sowieso, gell, aber da dürfen nur die Männer vorne sitzen. Aber das finde ich toll, ja, in der Gemeinschaftsbewegung, dass man da wirklich teilt mit anderen, was einem selber wichtig wurde, was man selber empfangen hat. Und dieses Teilen, das dürfen wir jetzt auch ganz praktisch miteinander tun. Das Empfangen, was wir von Jesus bekommen, und dann auch für uns selber das Empfangen und dann auch an andere weitergeben.